Das war jetzt gerade das Musikstück zum Buch What Money Can Buy. Ja, aber es ist eine wichtige Frage, die wir uns oft nicht so stellen. Nicht, wenn wir über Geld nachdenken, ist unsere Grundfrage im Grunde meist die, was kann ich mir leisten? Nicht, was kann mein Geld kaufen? Aber die umgekehrte Frage, was kann man mit Geld nicht kaufen, beziehungsweise was sollte man mit Geld nicht kaufen können, darüber denken wir möglicherweise nicht oft genug nach. Also was sind das für Dinge, die im wahrsten Sinne des Wortes unbezahlbar sein sollten? Was darf niemals käuflich sein, also zur Ware werden? Und Sandel weist darauf hin, dass der ökonomische Blick schneller, als man gucken kann, so eine Eigendynamik bekommt und alle anderen Kriterien, die eigentlich auch noch maßgeblich sein sollten, sehr schnell an den Rand drängt. Warum das so ist, das schauen wir uns heute genauer an. Dass Geld also nicht nur so ein harmloses Tauschmittel ist, wie wir mal gelernt haben, sondern ja, da ist mehr. Nicht? Man merkt das auch. Nicht? Manche Menschen benehmen sich plötzlich ganz absonderlich, sobald es um Geld geht. Es ist so, als ob es den Blick und die Sicht für die Realität auch so ein bisschen vernebeln kann. Als ob es den Geist trübt und sozusagen das Gespür für die Wertigkeit des Lebens ja, irgendwie beiseite drängt. Es zersetzt irgendwie auch Persönlichkeiten von Menschen. Dazu ein Beispiel aus der Bibel, aus dem Evangelium nach Lukas im Neuen Testament. Jesus sprach zu seinen Zuhörern, seht zu und hütet euch vor aller Habgier, denn niemand lebt davon, dass er viele Güter hat. Und er sagte ihnen ein Gleichnis und sprach, es war ein reicher Mann, dessen Feld hatte gut getragen und er dachte bei sich selbst, was soll ich tun? Ich habe nichts, wohin ich meine Früchte sammle. Und er sprach, das will ich tun. Ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen und will darin sammeln all mein Korn und meine Vorräte und will sagen zu meiner Seele, liebe Seele, du hast einen großen Vorrat für viele Jahre. Hab nun Ruhe, iss, trink und habe guten Mut. Aber Gott sprach zu ihm, du Narr, diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern und wem wird dann gehören, was du angehäuft hast? So geht es dem, der sich Schätze sammelt und ist nicht reich bei Gott. Ich habe im Folgenden einige Thesen dazu, die sehen Sie dann im Hintergrund angestrichen. These Nummer 1, Geld kann segensreich wirken. Das möchte ich ganz deutlich gesagt haben. Ich halte nichts von Geldbashing. Man kann mit Geld wunderbare Dinge tun und das sieht man in der Bibel auch immer wieder. Also, aber was ist hier Sache? Nicht? Wir haben hier einen erfolgreichen Unternehmer, der vorausschauend wirtschaftet. Dagegen ist überhaupt nichts zu sagen. Im Gegenteil, das ist prinzipiell gut. Gute Ökonomen braucht das Land. Und wir denken an den Segen und Reichtum, nicht den Josef beispielsweise durch den weitsichtigen Bau der Getreidespeicher. Ein ganz ähnliches Projekt, nicht? In diesen 7 fetten Jahren in Ägypten erwirtschaftete, um während der Hungersnöte mit seinem Land gut aufgestellt zu sein. Super Beispiel für gutes Wirtschaften. Wir bedenken das Lob, das Jesus für nachhaltiges Wirtschaften von klugen Verwaltern oder auch den Brautjungfern mit diesem Öl, mit dieser Ölreserve aussprach. Oder wir staunen darüber, dass Jesus mit großer Nüchternheit sagen konnte, dass der, der viel hat, in der Regel mehr dazu bekommt und dem, der wenig hat, auch das genommen wird, was er hat. Worin sich gewissermaßen das ausdrückt, was in jüngerer Zeit, im 20. Jahrhundert, nämlich erst als sogenanntes Pareto-Prinzip bekannt wurde. Nicht? Jesus war als wirtschaftsökonomisch denkender Mensch mit Sicherheit kein Sozialist, das kann man sagen von diesen Beispielen. Und doch hat er an dem Verhalten dieses reichen Kornbauers in der Geschichte was auszusetzen. Was ist das? Punkt 2. Der Mann hat nämlich nach Jesus ein Problem. Er lebt davon, dass er viel besitzt. Er definiert sich darüber. Er ist exklusiv auf diesen Besitz fixiert. Und wir Menschen sind ja Beziehungswesen, nicht? Wir sind dazu geschaffen, in Beziehung zu leben, nämlich zu anderen Menschen, zu Gott, zur Schöpfung, nicht? Für die wir Verantwortung tragen. Aber bei diesem Mann scheint all das verstummt. Er befindet sich nur noch im Gespräch mit sich selbst, als jemandem, der Besitz hat. Da sind keine anderen mehr im Blick. Und statt mit Gott zu reden, der die Seele mit Leben füllt, attestiert er ihr, diese mit einem großen Vorrat gefüllt zu haben, es selbst getan zu haben. Nicht an Gottes Beziehung, sondern an Besitz hat er diese Seele gefüllt. Und was Jesus sagen will, ist, dieser Kerl, der ist besessen. Das Geld hat ihm die Realität vernebelt. Er führt eine Beziehung zu seinem Besitz. Das bestimmt seine Gedanken. Seine 75-Stunden-Woche dreht sich um Bilanzen. Und wenn die Kinder ihn fragen, ob er mit ihnen spielen könnte, dann vertröstet er sie auf später. Er ist nämlich busy. Und irgendwann fragen sie auch nicht mehr. Und dann tröstet er sie und vor allen Dingen auch sich selbst damit, dass er ihnen alles kauft, was sie haben wollen. Wir kennen ja das Phänomen, nicht? Das heißt Wohlstandsverwahrlosung. Gib ihnen Kohle und was zum Zocken, dann sind die ruhig gestellt. Brot und Spiele, nicht? Das alte Prinzip. Ja, und unser erfolgreicher Unternehmer, dem geht's gut. Die Aktien steigen, ja, der Blutdruck auch, Gewicht. Aber bald will er ja aussteigen. Nur noch diese Übernahme des Konkurrenten. Die Wochenenden arbeitet er durch. Seine Frau sieht ab und zu nach ihm. Ja, und eines Tages sieht sie ihn mit dem Kopf auf der Tischplatte liegen. Herzinfarkt. Nur noch diese Übernahme. Ups, da hat er sich übernommen bei dieser Übernahme. In den Zeitungen klingt das natürlich ganz anders. Ganzseitige Traueranzeigen rühmen den weitsichtigen Vorstandsvorsitzenden. Selbst sein Grabstein kündet von Ruhm und Erfolg. Und nachts kommt ein Engel vorbei und schreibt quer über den Grabstein, was sein Schöpfer zu diesem Leben zu sagen hat. Du Narr. Nicht einmal die einfache Volksweisheit, dass das letzte Hemd keine Taschen hat, hast du kapiert. Nummer 3. Wir könnten es wissen, dass Geld und Besitz nicht für ewig halten. Nicht? Wer von Ihnen schon mal eine Entrümpelung erlebt hat oder sogar durchgeführt, der weiß, wie viel von dem, was Menschen so zu Lebzeiten alles horten, wie viel davon am Ende in den Container wandert. Ich habe das in meiner Verwandtschaft schon öfters machen dürfen, / müssen. 90-95% aller Dinge, die jemand vielleicht akribisch gesammelt hat, nicht, ist für die Nachkommen nichts wert. Es wandert auf den Müllhaufen der Geschichte. Und so eine Entrümpelung, so war das für mich immer, war eine einzige Meditation der Vergänglichkeit. Und doch kleben Menschen an diesen Dingen, vernachlässigen dafür ihre Beziehung und gehen manchmal sogar über Leichen. Ja, und wie ist das zu erklären? Geld ist eben nicht nur Tauschmittel, sondern auch Rauschmittel. Spielen Sie mal Monopoly. Wir hatten das ja als Lied eben, nicht? Man staunt, nicht, wie Menschen sich verändern, wenn sie Parkstraße und Schlossallee besitzen und der Gegenspieler jetzt in seinem Hotel eincheckt, nicht, und man weiß, es ist sein letztes Geld, gleich ist er blank. Nicht verblüffend, zu welcher Ekstase auch introvertierte Typen dann wirklich fähig sind, nicht, aufgrund des winkenden Geldsegens, nicht, wird mancher so abgezockt und man kannte ihn doch vorher als warmherzig. Ich selbst war mal, ist fast 20 Jahre her jetzt, Kandidat bei Wer wird Millionär? Und ich habe es heute noch im Ohr, also um die Frage kurz zu beantworten, ich bin keiner geworden. Was ich immer noch im Ohr habe, als ich da in Köln-Hürth in diesem Studio von RTL saß und auf den Beginn der Sendung wartete, gab es so warmes Buffet, nicht? Und ich stand mit so einer anderen Kandidatin am Bistrotisch. Und diese Frau, die sprach zu mir so wie im Fieber davon, wie sie mit diesem Geld ihr ganzes Leben umkrempelt, wie alles anders werden würde, wenn sie da gleich gewinnt. Und wie das, ja, wie alles anders wird. Und das waren Worte, die waren sowas von messianisch aufgeladen in dem Moment, dass ich dachte, sie werde heute Abend noch ihren Heiland treffen. Ja, und vielleicht war es auch tatsächlich so, nicht? Ihr Heiland, ihr Retter aus aller Not oder zumindest aus aller Durchschnittlichkeit des Lebens sollte das große Geld bei Günther Jauch werden. liebe Seele, habe nun Ruhe. Da war noch was, was in Erinnerung geblieben ist. Jauch war an diesem Abend in ausnehmender Quatschlaune. Und das finden die Fernsehzuschauer immer ganz unterhaltsam. Aber wenn du da als Kandidat sitzt, ist das reinste Folter. Da willst du nämlich, dass dieser Kandidat auf dem Sessel so schnell wie möglich scheitert. Nicht? Also, denn das ist ja die alleinige Gelegenheit, dass eine neue Auswahlfrage gestellt wird und du dann auf den Stuhl kommst und dann großartig absahen kannst. So, der Kandidat auf dem Stuhl war endlich abgeschossen und Jauch quatschte und quatschte und quatschte und dann endlich macht er so Anstalten, die neue Frage zu stellen, diese Auswahlfrage. Und in diese Frage kam das hässliche Signal, so eine Tröte, nöt, und dann wussten alle, Ende. Und was dann zu sehen war, das sieht man nur, wenn man live im Studio ist, da blendet nämlich die Kamera aus. Wütende Proteste, Beschimpfung an die Adresse des Moderators, er soll doch jetzt weitermachen. Und meine Kaffeetischdame da, die rang mit den Tränen, es war echt unsagbar, die Situation. Es war eine Atmosphäre, als ob gerade die Titanic sinkt. Nicht? Es war so, als ob diese Schlusssirene eigentlich die Posaune am Ende der Welt war. Hier hieß es nun nicht mehr, nicht liebe Seele, nun habe Ruhe, da hieß es mehr, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Nicht? Und hier konnte man, und das, darum ist mir das auch so in Erinnerung geblieben, am lebendigen Objekt studieren, was Luther damit gemeint hat, als er definierte, woran du dein Herz hängst. Das ist eigentlich dein Gott. Punkt 4. Das ist das eigentliche Problem mit dem Geld. Das ist das Problem mit allen Dingen, die uns zum Gottersatz werden. Sie geraten außer Kontrolle. Sie laden sich auf mit Bedeutung. Sie gewinnen Bedeutung, indem sie unsere Fantasie, unser Hoffen, unser Glauben, unsere Liebe besetzen. Und dann besitzen sie uns schließlich. Nicht? Du denkst, du schiebst und wirst geschoben. So heißt es bei Goethe im Faust. Genauso ist das. Du bist eben noch Handelnder, du bist Subjekt und gehst mit dem Geld um als Mittel zum Zweck, also ein Tauschmittel. Und dann gerät es in diesen Korridor deiner Seelenkräfte. Und plötzlich ist es nicht mehr Tauschmittel, sondern Rauschmittel und vernebelt deine Sinne, es manipuliert dein Denken und schließlich deine Persönlichkeit. Es regiert dich, es wird dein Herr. Und Jesus warnt genau davor, indem er sagt, Geld ist nicht neutral. Es kommt über dich wie eine Macht, so wie der Herr seinen Sklaven beherrscht. Und das steht in der Bergpredigt, im Matthäusevangelium. Da heißt es, niemand kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird an dem einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Das ist gar nicht möglich. Also bei aller Wertschätzung für die segensreiche Wirkung, die Geld hat, so geht auch eine dämonische Wirkung von ihm aus. Jesus nennt das Geld deshalb Mammon. Das Geld als Macht, wie sie über Menschen kommt. Und diese prägt, sie verändert. Wenn Geld mehr für sie zu bedeuten beginnt als ein Gebrauchsmittel. Kann man vielleicht so ein bisschen vergleichen mit dem Alkohol, nicht? Ein Gläschen in Ehre, nicht? Kann niemand verwehren. Aber da ist dieses Suchtpotenzial, das mit einem Mal alles verändert, das zerstörende und verheerende Wirkung hat. Auf Individuen, auf ganze Gesellschaften. Und Michael Sandel, das haben wir eben in der Rezension gehört, der hat auf diese normenzersetzende Kraft von Marktphänomenen hingewiesen. Was passiert, wenn die Zuteilung von bestimmten Gütern in einer Gesellschaft nicht mehr durch Engagement, Nachhaltigkeit oder moralisches Verhalten, sondern schlicht durch Marktmacht geregelt wird. Wenn geheiligte Güter wie die Gesundheit, die Fortpflanzung, religiöse Riten oder auch Ämter käuflich werden und nach Aspekten der Gewinnerzielung veräußert werden. Wenn wir beispielsweise, hatten es eben gehört, Leihmutterschaft oder sogar Babys, wenn wir politische Ämter an den Meistbietenden verkaufen, was passiert dann im freien Spiel der Kräfte des Geldes und des Marktes? Und Sandels Antwort ist, zersetzt unsere Gesellschaft, unsere Demokratie, unsere Beziehungen. Und das ist dasselbe, was Jesus als dämonisch bezeichnet. Etwas Dingliches schwingt sich auf zum Subjekt, dringt in Beziehungen ein, macht sich selbst zum Gegenüber und Inhalt der Beziehungen. Betäubt, zersetzt, hüllt aus und tötet schließlich. Es gewinnt seine Lebendigkeit daraus, dass wir es anbeten. Zugleich verlieren wir unsere Lebendigkeit. Das ist der unheilige Wechsel, der hier stattfindet. Und der ruhig gestellte Zombie, so nennen wir ihn mal, der sagt dann im Zustand närrischen Schwachsinns nur noch: Liebe Seele, habe nun Ruhe. Das sehen wir in der Geschichte. So klingt der Abgesang eines Menschen, der im Angesicht des Dämons meint, alles gewonnen zu haben, aber tatsächlich hat er sich selbst verloren. Ein Narr ist er. Fünftens, wie ist man kein Narr? Wenn man Realitätssinn beweist, unter anderem ein Verständnis für die Dauerhaftigkeit von Dingen. Ich zitiere Jim Elliot, ein Missionar, ich finde diesen Satz sehr schön, der sagte: Derjenige ist kein Narr, der hingibt, was er nicht behalten kann, um zu gewinnen, was er nicht verlieren kann. Also nochmal, derjenige ist kein Narr, der hingibt, was er nicht behalten kann, um zu gewinnen, was er nicht verlieren kann. Klug ist, wer sich an Werte hält, die keiner Konjunktur oder Mode unterliegen und gegen Kurseinbrüche geschützt sind, die auch die größten Krisen überstehen können. Nicht Gold gilt ja als Krisenwährung, aber selbst Gold hat eins nicht: Ewigkeitswert. Du Narr, diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern, und wem gehört dann, was du angehäuft hast? So geht es dem, der sich Schätze sammelt und ist nicht reich bei Gott. Auf seinen Besitz wartet der Container, und im Himmel fehlt ihm die dort geltende Währung. Denn er hat nie darüber nachgedacht, was ein reiches Leben ausmacht. Wie wird man denn nun reich bei Gott? Jesus erklärt das in der berühmten Bergpredigt: Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo Motten und Rost sie fressen und wo Diebe einbrechen und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie fressen und wo Diebe nicht einbrechen und stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Luther hat diesen Satz unnachahmlich ausgelegt. Er sagt: Woran du dein Herz hängst, das ist dein Gott. Und der reiche Kornbauer, der ist im Grunde eine arme Sau, weil er seine ganze Beziehungskraft auf vergängliche Güter ausgerichtet hat. Daran hängt sein Herz. Unser Herz, also unser Trachten und Wollen, ist aber dazu geschaffen, an etwas Ewigem zu hängen. Gott hat uns dazu gemacht, unsere Lebenssehnsucht bei ihm zu stillen und gleichzeitig beziehungsreich in dieser Welt zu leben. Und wenn wir das tun, handeln wir bestimmungsgemäß und sind sozusagen als Unternehmer des Himmlischen unterwegs zu einem reichen Leben, einem Leben in Fülle, wie es in der Bibel heißt. Wie könnte das konkret aussehen? Wir finde ich dazu in der Bibel ein paar wertvolle Hinweise, die so einen segensreichen Umgang mit Geld skizzieren. Punkt 6. In alttestamentlicher Zeit wurden die ersten Früchte der Saison Gott geopfert. Es war eine Geste der Achtsamkeit und der Dankbarkeit. Menschen hatten so ein Gespür dafür, so eine Ernte, die ist nicht selbstverständlich. Das ist nicht so ganz in meiner Hand, das ist eigentlich schicksalhaft, nicht? Das wird mir vom Schöpfer geschickt. Natur war für sie also kein unpersönlicher, eigengesetzlicher Organismus, sondern sie erkannten darin die Handschrift ihres Schöpfers. Für dich. Ich ernähre dich. Na klar, du hast mich schließlich auch um das tägliche Brot gebeten. Und für diese Früchte war man dankbar und gab aus Dankbarkeit das Beste, nicht die Reste. Wer Gottes Spuren in seinem Leben mit Dankbarkeit aufnimmt, der gewinnt ein ganz neues Verhältnis zur Welt. Diese Welt ist nicht irgendwie zufälliges Chaos, nein, sie ist Gottes Haus. Sie ist kein Ort metaphysischer Heimatlosigkeit. Auch die Natur verwandelt sich, regt bei uns plötzlich ganz neue Resonanzen an. Das Leben uns herum gewinnt so eine neue Stimmigkeit, gewinnt Stimme, statt nur tote, stumme Materie zu sein, die man ausbeutet, die man abrichtet, die man zurichtet. Nicht? Es würde unser Lebensgefühl unendlich bereichern, wenn es uns wieder mehr gelänge, zu unserem Schöpfer in ein Verhältnis der Dankbarkeit zu treten, ihn als freundlichen Absender aller guten Gaben zu erkennen. Vielleicht ist das damit gemeint, wenn ein wichtiges Lehrwerk aus der angelsächsischen Tradition, der Westminster Katechismus, mit folgender Frage anhebt. Er fragt, was ist die Bestimmung des Menschen? Das ist ein bisschen altertümlich für, wofür ist der Mensch überhaupt da? Und die Frage, die Antwort darauf ist, Gott zu verherrlichen und ihn in Ewigkeit zu genießen. To glorify God and enjoy him forever. Gott dankbar zu sein für das, was er uns schenkt, das verändert unser Lebensgefühl. Es ist, man könnte sagen, der wahre Hedonismus. Dankbarkeit begeistert seine Träger mit einer Leichtigkeit, die einem zugleich die Augen für die Bedürfnisse des Nächsten öffnet. Ich bin reich beschenkt. Es gibt so viele Gründe, dankbar zu sein. Also kann ich mich auch locker machen und meine verkrampften Hände öffnen. Dankbarkeit gegenüber dem verschwenderischen Reichtum der Schönheit Gottes, wie sie uns in seiner Schöpfung entgegenkommt, wird dann zum Schlüssel für eine neue Ökonomie der Liebe gegenüber dem Nächsten. Ökonomie heißt ja Hausordnung eigentlich, nicht? Und die Art des Hauses Gottes ist Überfluss. Dann komme ich also nicht zu kurz, wenn ich bei Gott zu Hause bin und ich kann mit meinem Geld, meinem Besitz, meinen Talenten in Beziehungsreichtum investieren. Und die Bibel macht das vielfach vor, nicht? Da hat man den Armen im Lande alle 7 Jahre die Schulden erlassen. Alle 50 Jahre erhielt der ursprüngliche Besitzer sein Land zurück. Ziel war der Reichtum und die Qualität der Beziehung innerhalb des Gottesvolkes, nicht das Anhäufen von Geld auf der einen und Schuldenbergen auf der anderen Seite. Oder in neutestamentlicher Zeit, da war die junge Gemeinde dafür bekannt, dass ihre Glieder zusammenlegten und in Gütergemeinschaft lebten, damit man für die einstehen konnte, die was brauchten. Und daraus hat sich dann auch später die Diakonie entwickelt, nicht? Weil wir Christen einfach ein Gespür dafür haben, wir sind gut versorgt. Unser Geld und unser Einsatz kann deshalb gelassen auch für andere gebraucht werden, um ihnen zu helfen. Letzter Punkt. So sollen wir unser Geld gebrauchen. Ob es viel ist oder wenig. Nicht als Rauschmittel, sondern als Tauschmittel, nämlich um damit Gutes zu tun. Dann wird es nicht seine fatal berauschende Wirkung entfalten, durch die uns alles entgleitet. Dann ist es vielmehr ein Ausdruck der Dankbarkeit für Gott und der Liebe zum Nächsten. Der Lohn ist, dass Gott unser Herz und unsere Seele dann nach seinem großzügigen Ebenbild umformt, damit wir zu großzügigen Menschen werden, zu Unternehmern des Himmlischen, zu Mitarbeitern in seinem Reich der Liebe. Also die Dankbarkeit ist quasi der Katalysator, mit dem wir von Gott umgeformt werden. Ich finde, das sind tolle Aussichten für die Zukunft. Geld macht schön, es bringt in Form. Der Kornbauer, der hat sich auch nach dem Ebenbild seines Gottes umformen lassen, nämlich des Geldes. Hat Geld zählen, sozusagen sein Geld zählen war sein Gottesdienst. Dann hat er gefeiert, hat seinem Gott, seinem Mammon bekannt, dass er nun Seelenruhe hat. Das war ein Bekenntnis, so ist der Mensch. Wir verwandeln uns in das, was wir lieben. Und darum sollten wir das Geld lieber nüchtern gebrauchen, statt genießend seiner Wirkung zu verfallen. Geld macht schön und bringt in Form. Wenn ihr fragt, wie viel ihr geben sollt, um so richtig in Form zu kommen, dann lautet mein Rat, schaut auf das, was Gott euch schenkt. Schaut auf seine Großzügigkeit und dann prüft, wie viel ihr zu geben vermögt. Nicht aus Zwang, sondern aus Dankbarkeit und Leidenschaft für sein Reich der Liebe. Denn Leidenschaft ist angebracht. Dieses Reich ist nämlich nach Jesus rostfrei, einbruchsicher und garantiert ewige Rendite.